Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
TechFest, die Consumer Electronics Show, präsentiert Nützliches und Nutzloses aus der Elektronikbranche. Autolastig, die CES ist und bleibt die schrillste E-Automesse der Welt. Hatometer, britische Forscher wollen Hassbotschaften wie Computerviren in Quarantäne schicken. Und das digitale Logbuch, Frontalunterricht.
Jedes Jahr gleich zu Anfang pilgert die Unterhaltungselektronikbranche tief in die Wüste Nevadas, genauer gesagt nach Las Vegas zur CES. Und dort wird nicht gezockt, sondern entdeckt, was es Neues im Bereich von Consumer Electronics und Unterhaltungselektronik zu entdecken gilt. In diesem Jahr präsentierten über 4.400 Aussteller, darunter 1.200 Startups, ihre Neuheiten. Und von Deutschland aus beobachtet hat das Treiben mein Kollege Jan Rehm. Jan, was waren denn aus Ihrer Sicht die Schwerpunkte der CES 2020?
Die zwei Trendthemen, die ich ausgemacht habe in diesem Jahr, waren künstliche Intelligenz, KI bzw. AI abgekürzt, und der Mobilfunk der fünften Generation 5G, also 5G. Es waren natürlich auch E-Autos da, eine ganze Menge sogar, aber nachdem in den vergangenen 3 Jahren vor allem die Autohersteller die Elektronikmesse dominierten, waren in diesem Jahr doch wieder Technik und Gadgets im Vordergrund, so zumindest mein Empfinden. Die Autos und ihre Hersteller waren zwar natürlich auch da, aber sie zogen die Aufmerksamkeit nicht mehr ganz so stark auf sich wie in den Vorjahren. Aber auch in diesem Jahr sorgte ein Auto auf der CES für ganz große Überraschung, denn es wurde nicht wie üblich von einem Autohersteller vorgestellt, wie wir gleich im folgenden Beitrag hören werden.
Ja, sondern von einem Elektronikhersteller, und das zeigte sich dann auf der CES auch, dass die Rollen zwischen Auto- und Elektronikbranche sich vertauschen und alles irgendwie auf den Kopf gestellt wird.
Das war schon eine ziemliche Überraschung für die versammelten Journalistinnen. Nach seiner neuesten Spielkonsole und dem professionellen Einsatz von 5G für Videoübertragungen zeigte der japanische Elektronikriese Sony seine Komponenten für das Auto der Zukunft. LiDAR und Radarsysteme zur Bildverarbeitung auf höchstem Niveau. Und dann fuhr ein Auto auf die Bühne. Sony stellte seinen Vision S genannten Prototypen der Öffentlichkeit vor. Kenichiro Yoshida, Präsident und Geschäftsführer von Sony:
This prototype embodies our contribution.
Dieser Prototyp verkörpert unseren Beitrag zur Zukunft der Mobilität. Er enthält eine Vielzahl unserer Technologien, beispielsweise 33 Sensoren zur Überwachung der Umgebung und des Innenraums des Fahrzeugs. Ein weiteres Konzept, das bei der Entwicklung dieses Prototyps ausschlaggebend war, ist die Anpassungsfähigkeit, die auf dem softwareorientierten Design des Fahrzeugs basiert. Dadurch kann es nahtlos in die Cloud integriert werden und seine Fähigkeiten dank permanenter Internetverbindung kontinuierlich aktualisieren.
Mit dem Auto will sich das Unternehmen vor allem als Zulieferer für die Autoindustrie positionieren. Ob aus dem Prototypen jemals ein Serienfahrzeug wird, das ist offen. Aber die CES ist ja durchaus der Platz, an dem Zukunftsvisionen gezeigt werden. Das tat auch Samsung. Das koreanische Unternehmen stellte seine Produkte und Pläne zu künstlicher Intelligenz vor. Federico Casalegno, der Leiter des Design Innovation Center, beschreibt, wie der persönliche digitale Assistent Bixby künftig Teil des menschlichen Alltags werden soll.
In the new smart kitchen, Bixby analyzes your gym's workout.
In der neuen intelligenten Küche analysiert unser Personal Assistant ihr Training und empfiehlt gesunde und ausgewogene Post-Trainings-Mahlzeiten. Ihre Küchengeräte werden künftig Ihre Partner beim Kochen sein, wie ein persönlicher Ernährungsberater und ein Einkaufsassistent. Die Küche ist nicht mehr nur ein Ort, an dem Sie kochen. Die Küche wird ein Partner, mit dem Sie kochen.
Neben der Küche soll auch der Rest von Haus und Wohnung intelligent werden. Vor allem Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik werden mit mobilen Geräten der Anwender kommunizieren. Woran es dabei bislang haperte, waren einheitliche Standards und Schnittstellen. Einen Schritt zu mehr Vernetzung gehen nun Apple und Bosch. Die Smart-Home-Reihe des deutschen Herstellers lässt sich künftig über die HomeKit-Schnittstelle des kalifornischen Telefon- und Computerherstellers ansteuern. Bosch selbst zeigte in Las Vegas auch eigene Innovationen wie einen Datenbrillenzusatz auf Basis winziger elektronischer Komponenten, den sogenannten Micro-Electro-Mechanical Systems, kurz MEMS. Michael Bolle, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH.
Our light drive system for smart glasses.
Unser Light Rail System für intelligente Brillen ist das kleinste seiner Art. Es ist fast ein Drittel schlanker als existierende Lösungen und kann in fast jede Art von Alltagsbrille integriert werden. Es verwendet einen MEMS-basierten Laserscanner und holographische Spiegel, um ein Bild auf die Netzhäute zu projizieren. Dieses Bild enthält zum Beispiel Textnachrichten aus dem Navigationssystem oder Ihrem persönlichen Kalender. So können Sie ständig auf dem Laufenden gehalten werden, ohne dass Sie aussehen, als wären Sie auf dem Weg zu einer Star Trek Convention.
Ein bisschen wie in Star Trek fühlen können sich künftig die Bewohner der Woven City, der gewebten Stadt von Toyota. Der Auto- und Industriegigant überraschte auf der CES mit seinem Projekt, eine ganze Stadt neu zu erschaffen. Das Besondere, die Stadt wird ein bewohnbares Testlabor für das Internet der Dinge, für Smart Home und Logistikkonzepte. Akio Toyoda, Präsident und Geschäftsführer von Toyota.
We have decided to build a prototype town of the future.
Wir haben beschlossen, einen Prototypen der Stadt der Zukunft zu bauen, in der die Menschen leben, arbeiten, spielen und dabei Teil eines lebenden Labors sind. Stellen Sie sich eine vollständig kontrollierte Umgebung vor, die es ermöglicht, Technologien wie autonome Mobilität, Service Roboting oder Smart Home zu testen, in einer realen Umgebung. Dies wird eine einzigartige Gelegenheit sein, eine ganze Gemeinde von Grund auf neu zu erschaffen und eine Infrastruktur der Zukunft aufzubauen auf Basis von Connected Data und nachhaltiger Energieversorgung.
Ab kommendem Jahr starten die Bauarbeiten auf einem ehemaligen Industriegelände des Herstellers. Wann die ersten Bewohner einziehen, das ist noch offen.
Eine ganze Stadt als Spielwiese für das Internet der Dinge, für Smart Home und vernetzten Verkehr mit künstlicher Intelligenz. Jan, wie realistisch ist denn dieses Vorhaben?
Oh, ich denke schon sehr realistisch. Zumindest meint es der Konzern ernst und hat ein Star-Architektenbüro mit Planung und Bau auf einem 175 Hektar großen Gelände beauftragt. Der Ansatz der Woven City ist auch total einleuchtend. Hier soll im großen Maßstab praktisch gelebt und ausprobiert werden, was bisher meist nur in künstlichem Umfeld ja entwickelt wurde.
Ja, kommen wir jetzt trotzdem nochmal zurück zur Consumer Electronics Show und ihren technischen Neuerungen, die da gezeigt werden. Der Bereich der Fernsehgeräte, der TVs, ist ja traditionell einer der ganz wichtigen auf der CES. Tut sich da was?
Im Vergleich zur CES ein Jahr früher und zur IFA, also der zweiten großen Leitmesse für das Segment, habe ich jetzt nicht so viel Umwerfendes oder nicht wirklich was Umwerfendes entdeckt. Ein Hersteller zeigte erneut aufrollbare OLED-TV-Bildschirme, die nach langer Ankündigung nun auch in den Handel kommen sollen, für wahrscheinlich relativ viel Geld. Als Innovation präsentierte ein weiterer Hersteller einen Fernseher, der auf die Nutzung mit dem Smartphone hin optimiert wurde und der sich motorgetrieben vom Querformat ins Hochkantformat drehen lässt. Wie innovativ das ist, mögen andere entscheiden. Weitere Treiber bei der Entwicklung neuer Fernsehgeräte waren weiterhin 8K, also höchstauflösendes Fernsehen und OLED. Und mit der Technik Dolby Vision IQ sollen künftig hochdynamische Bilder noch besser an das Umgebungslicht angepasst werden.
Ja, das hört sich in der Tat nicht alles so wahnsinnig innovativ an. Gab es denn Bereiche, die Sie mehr überzeugen konnten?
Ja, zum Beispiel der Bereich der Kopfhörer, der war ja in den letzten Jahren eines der Boom-Segmente, aber bisher nicht allzu innovativ. Das ändert sich jetzt, denn der Bereich der Kopfhörer wächst immer dichter zusammen mit dem Bereich der Hörgeräte. Und im Ergebnis gibt es beispielsweise smarte In-Ohr-Kopfhörer, die geschädigte Bereiche des Gehörs ausgleichen können. Wohlgemerkt nicht primär als Hörhilfe aus dem medizinischen Bereich, sondern wirklich als Gerät aus der Unterhaltungselektronik. Auch Gehörschutz wird mit solchen In-Ears umgesetzt, indem die Kopfhörer den Gehörgang zum Beispiel recht dicht abdichten. So soll kein lauter Ton eindringen und über smarte Technik die Umgebung in gesunder Lautstärke weiterleiten.
Und zum Schluss fehlt dann eigentlich nur noch ein Überblick über Gadgets.
Ja, auf jeden Fall. Für mich überraschend, nach dem großen Erfolg von Flugdrohnen mit 4, 6 und 8 Rotoren kommen jetzt die sogenannten Bicopter, also Drohnen mit nur noch 2 Rotoren. Dank elektronischer Steuerung können sich diese ähnlich stabil in der Luft halten, benötigen aber deutlich weniger Energie und können somit länger fliegen. Hier könnte in den nächsten Monaten ein kleiner neuer Boom dieser kleinen Kopter auf uns zukommen. In der Kategorie kann man machen, muss man aber nicht, gab es einen vernetzten Grill zu sehen. Also wirklich so ein Grill, den Sie in den Garten sich stellen. Und der soll den Nutzer dank Temperaturfühler und App zum perfekt gegarten Steak oder überhaupt zum perfekt gegarten Stück Fleisch im Garten anleiten. Das Ganze hatte etwas viele Kabel und machte insgesamt auf mich auch nicht den überzeugendsten Eindruck, auch wenn der Hersteller auch ein sehr bekannter Grillhersteller ist.
Über die CES 2020 berichtete Jan Rehm. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Es ist ein globales, andauerndes und schwerwiegendes Problem, das weder Plattformbetreiber noch Politikerinnen und Politiker in den meisten Ländern der Welt so richtig in den Griff bekommen. Im Netz wird Gift und Galle verspritzt. Es wird verspottet und gedroht. Hassreden sind die Pest der modernen Kommunikation und mit den angeblich sozialen Medien haben sie einen idealen Nährboden gefunden. Die Plattformbetreiber selbst werden dem grassierenden Problem kaum gerecht und gesetzliche Regelungen, wie in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sind höchst umstritten, befürchten Netzpolitiker doch die Einschränkung der Meinungsfreiheit als Preis für den Kampf gegen Hassreden. Forscher der Cambridge University schlagen nun ein neues Verfahren vor, das nicht auf das problematische Löschen vermeintlicher Hassreden setzt, sondern auf Warnhinweise. Darüber sprach ich mit Stefanie Ullmann vom Cambridge Center for Research in Arts, Humanities and Social Science.
Man möchte einerseits Nutzer und Nutzerinnen schützen, aber andererseits natürlich auch Redefreiheit nicht verletzen. Und so haben wir uns im Prinzip überlegt, es könnte eine Art Quarantäne für Hasskommentare im Internet geben, so wie es sie praktisch gibt für Computerviren. Und es gibt bereits sehr gut funktionierende Algorithmen, die in der Lage sind, Hasskommentare oder Sprachphänomene, Spracheinheiten zu identifizieren und zu kategorisieren. Und im Prinzip könnte man diese Fortschritte einfach nutzen, um daraus eben so eine Art Quarantäne zu bilden, dass Leute eben, bevor sie eine potenziell schädliche Nachricht überhaupt erst bekommen, quasi eine Warnung erhalten von dem System, die sie im Prinzip darauf hinweist, dass die Nachricht eventuell gefährlich sein könnte, dass sie potenziell antisemitische Inhalte oder rassistische, homophobe Inhalte beinhalten könnte. Und dass der Nutzer eben letztlich selbst entscheiden kann, ob er oder sie die Nachricht trotzdem lesen möchte. Also im Prinzip ist unser Gedanke, dem Nutzer, der Nutzerin wieder ein bisschen mehr Kontrolle zu geben darüber, was sie eigentlich lesen oder sehen möchten und was nicht.
Das würde aber bedeuten, dass zunächst einmal Nachrichten, die eigentlich für mich bestimmt sind, entweder auf sozialen Medien oder auch zum Beispiel in meinem E-Mail-Postfach, von Algorithmen, also von Software, überprüft wird, ob da überhaupt Hassrede drinsteckt oder nicht. Nach welchen Kriterien kann man das machen?
Das Problem ist, dass Worte zum Beispiel in verschiedenen Kontexten benutzt werden und dass es natürlich auch manchmal für uns Menschen schwierig ist, zu entscheiden, ob etwas jetzt vielleicht sarkastisch gemeint ist oder ob etwas wirklich eine Beleidigung ist. Wie man Menschen vielleicht darauf trainieren kann, so etwas besser zu erkennen, kann man den Algorithmus genauso darauf trainieren, etwas besser zu erkennen. Und das Wichtigste ist im Prinzip die Datenmenge, die man hat. Also da haben wir auch im Prinzip daran gearbeitet, so viele Datenmengen wie möglich zusammenzubekommen, um eben solche Systeme besser darauf zu trainieren, eine große Masse an potenziellen Formulierungen und Kommentaren zu erkennen. Und eben nicht nur die eindeutigen Beleidigungen, die eindeutigen Begriffe, die man eben so kennt.
Sie schreiben in Ihren Publikationen bzw. in Ihrer Pressemitteilung zu Ihren Überlegungen, dass man dem Nutzer, bevor er eine Nachricht, die potenziell eine Hassrede enthalten kann, ja, erst einmal einen Warnhinweis gibt nach, ich sag mal, einer Art Hate-O-Meter, also Hass-O-Meter, das anzeigt, was da drin stecken könnte. Wie konkret stellen Sie sich das vor? Was soll dieses Hate-O-Meter zeigen?
Also sobald das System beauftragt ist, einen Kommentar zu beurteilen, ob es nun Hate Speech ist oder nicht, würde es automatisch einen Wert erzeugen, der quasi eine Art Zuversicht, wie zuversichtlich ist das System, dass dies einen potenziellen Hasskommentar beinhaltet, und das wäre eben ein Wert zwischen 0 und 1. Also das passiert automatisch. Und wir könnten eben diesen Wert auch nutzen, um dem User zu sagen, okay, das System hat entschieden, es ist sehr zuversichtlich, dass dies ein Hasskommentar ist. Vielleicht ein Wert von 0,9 wäre dann eine starke Warnung, ein starker Hinweis darauf, dass es potenziell beleidigend, gefährlich sein könnte. Und das könnte man dann eben einfach nutzen, um dem Nutzer letztlich zu zeigen, okay, das ist potenziell sehr gefährlich oder eben eventuell auch harmlos, also.
Solch ein Hate-O-Meter wird ein Nutzer oder eine Nutzerin ja nur dann ernst nehmen, wenn die Ergebnisse, die das Meter anzeigt, relativ genau sind. Haben Sie Erkenntnisse darüber, mit welcher Genauigkeit man solch ein Hate-O-Meter ausstatten könnte?
Wir arbeiten im Rahmen des Projekts aktuell mit Studierenden zusammen aus dem Bereich Information Engineering. Und wir arbeiten aktuell mit einem Studierenden zusammen, der tatsächlich genau diese Aufgabe hat, nämlich ein bereits existierendes System, das es von Davidson et al. Als Grundlage genommen hat. Und er hat es tatsächlich geschafft, diesen Genauigkeitswert auf 80% zu erhöhen. So zwischen 80% und 90% Genauigkeit wäre aktuell so der Wert, den diese Systeme schaffen können.
Was soll das in mir auslösen, wenn dann dieses Hate-O-Meter eine Hassrede erkannt hat und vielleicht auch den Grad des Hasses oder der Beleidigung erkannt hat und mir anzeigen kann? Was bringt mir das?
Am Ende trifft ja der Nutzer, die Nutzerin immer noch selbst die Entscheidung. Das ist ja auch die Idee. Aber zumindest soll derjenige darauf hingewiesen werden, dass da potenziell etwas drin sein könnte, was schädlich ist, was beleidigend ist. Natürlich kann man dann immer noch sehen, okay, man sieht ja zum Beispiel den Verfasser. Wer sendet mir das? Und wenn ich sehe, das ist jemand, den ich kenne, das ist wahrscheinlich nur ein Scherz oder derjenige meint das nicht ganz ernst, dann kann ich natürlich trotzdem die Nachricht öffnen. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich eine Nachricht, wenn ich den Verfasser nicht kenne und ich kriege eine solche Warnung, möchte ich dann wirklich riskieren, das zu lesen, oder kann ich es einfach ablehnen und löschen? Aber das ist letztlich ja auch wie bei einem Computervirus. Ich entscheide, ob es in Quarantäne bleibt. Ich entscheide, ob ich dem System vielleicht doch vertraue, oder ich entscheide, dass es direkt gelöscht wird.
Das heißt, die Strategie wäre, dass Sie dem User die Möglichkeit an die Hand geben, sich mental selbst zu schützen, zu sagen, okay, diese Botschaften lese ich einfach nicht, ich ignoriere sie.
Das ist genau das, was uns im Prinzip am wichtigsten ist, zu sagen, aktuell hat der Nutzer, die Nutzerin wenig Kontrolle darüber, was einem direkt präsentiert wird. Uns ist es wichtig, den Nutzerinnen eben mehr Kontrolle darüber zu geben.
Das würde aber nicht dazu führen, dass tatsächliche Hassrede erkannt wird und dann zum Beispiel auch polizeilich verfolgt wird. Es würde auch nicht dazu führen, dass Hassrede grundsätzlich minimiert wird oder dezimiert wird.
Im Idealfall würde es dazu führen, dass Leute eventuell einfach das Interesse daran verlieren. Wenn sie wissen, okay, es wird am Ende vielleicht doch nicht gelesen. Das ist natürlich schwer einzuschätzen, ob das tatsächlich das Ganze interessanter macht oder ob es tatsächlich dazu führt, dass Leute sagen, okay, ich weiß, dass es vielleicht eh nicht ankommt, also mache ich mir gar nicht mehr die Mühe. Dass es eventuell strafrechtlich verfolgt werden kann, ist wahrscheinlich vom Land abhängig, also was die gesetzliche Regulierung in den verschiedenen Ländern angeht. In Deutschland ist es ja zumindest so, dass es tatsächlich, wenn es um wirkliche Straftaten handelt, dass dann ist natürlich die Frage ist, ob dann so ein System auch in der Lage wäre, die Polizei zu informieren. Dass natürlich, was in Deutschland vielleicht möglich wäre, aber in Amerika jetzt nicht unbedingt, weil man sagen würde, Redefreiheit geht über alles und es gibt eben solche Gesetze nicht, wie es die zum Beispiel in Deutschland gibt.
Solch ein System hätte ja nur dann durchschlagende Kraft, wenn es in den Systemen wiederum, wo Hassrede besonders oft vorkommt, tatsächlich auch integriert wird. Sprich also in solchen Plattformen wie Facebook oder Twitter. Haben Sie schon konkrete Vorstellungen, wie man das dort integrieren könnte?
Das ist tatsächlich wahrscheinlich das Hauptproblem. Also wir arbeiten aktuell eher an einer App, also dass wir eben dem Nutzer eine Anwendung zur Verfügung stellen, um das quasi selbst zu überprüfen. Da letztlich schon die Frage besteht, inwieweit Plattformen wie Facebook oder Twitter, eventuell Twitter eher als Facebook. Heute hat Twitter ja zum Beispiel bekannt gegeben, dass sie es austesten möchten, den Nutzern zu ermöglichen, Antworten auf ihre Kommentare komplett zu blocken. Also könnte ich mir vorstellen, dass Twitter diesbezüglich offener ist, aber bei Facebook stelle ich mir es tatsächlich sehr schwer vor, da einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ihr könntet da etwas in euer System integrieren.
Sie arbeiten ja derzeit an einem Prototyp, der schon bald herauskommen soll. Sie haben gerade von einer App gesprochen. Wie wird das jetzt konkret weitergehen mit Ihren Vorschlägen?
Die App wird gerade im Prinzip entwickelt von Studenten aus dem vierten Studienjahr und wir warten im Prinzip darauf, dass die Prüfungsphase vorbei ist und wir tatsächlich mit dem Resultat erste Übungen machen können. Also es ist ein erster Prototyp, der erstmal in einer Art Spielfunktion funktionieren wird, das halt wirklich ich als Nutzer selber erstmal austesten kann. Aber das sollte in den nächsten Wochen und Monaten, da sollte ein erster Prototyp vorliegen.
Das war Stefanie Ullmann vom Cambridge Center for Research in Arts, Humanities and Social Science über ein Hate-O-Meter.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2807.
Wir in Bayern sind ein autoritätsgläubiges Volk. Also wenn sich jemand von uns vor uns hinstellt und der wirklich über uns ist, dann machen wir alles, was der sagt. Das ist selten eine Frau, aber oft ein Mann. Aber das ist jetzt wurscht, weil ich komme wie jedes Wochenende die Freitreppe zur Roboterhalle hinuntergeschritten. Unten steht die Angie und sagt, ich weiß nicht, was da los ist. Weil die Roboter stehen ein bisschen komisch rum. Die stehen in einer U-Form rum, sagt die Angie. Ein U, verstehst du das? Weil normalerweise stehen die Roboter bei uns in der Fabrikhalle einfach so rum. Der eine guckt dahin, der andere hat seine Augen geschlossen, einer bückt sich ein bisschen. Die mit mehr künstlicher Intelligenz, die gehen auch schon mal den ein oder anderen Schritt zum Fenster und schauen das Wetter an und gehen dann wieder zurück. Aber ansonsten machen die keine Struktur. Hat es damit was zu tun, sagt die Angie, dass der Herr Singh, das ist unser Chefprogrammierer, ein Inder mit einem weißen Turban, dass der Herr Singh uns gesagt hat, wir sollen einmal mit dem Frontalunterricht aufhören mit den Robotern. Hast du schon mal einen Frontalunterricht zu den Robotern hingemacht? Das ist jetzt wurscht, sagt die Angie, weil wir müssen damit umgehen, dass die jetzt ein U machen und ich denke mir, da machen wir so einen freigestaltenden Unterricht mit denen. Jetzt habe ich das noch nie gehabt, in meinem eigenen Leben einen freigestalteten Unterricht und die Angie vielleicht auch nicht. Aber dann gehe ich halt in das U rein und sage zu den Robotern so, Roboter, jetzt passt einmal auf, das ist keine frontale Ansprache, ihr macht jetzt, was ihr wollt und am liebsten hätte ich, dass ihr euer Lieblingslied singt. Das wäre doch eine freie Gestaltung, Angie, oder? Ja, da schauen sich die Roboter gegenseitig an. Das ist schon ein bisschen unheimlich, das machen sie nämlich normalerweise überhaupt nicht. Und auf einmal sperren sie ihre Mäuler auf und schmettern ein solches Gepiepse und Gedröhne in die Fabrikhalle, dass wir uns die Ohren zuhalten müssen. Und so ist es wieder einmal ein spannender Samstagnachmittag in der Fabrikhalle gewesen. Und ich sage Ihnen eins, wenn der Herr Singh am Montag wieder in die Arbeit kommt, da werden die Roboter immer noch in ihrem U singen.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Die Polizei warnt vor gefälschten Apple-Rechnungen. Mit dieser Warnung beginnt unser Info-Update von und mit Michael Stang.
Betrüger versuchen derzeit, an Apple-ID-Daten von Nutzern in Deutschland zu gelangen. Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor E-Mails mit gefälschten Bestellbestätigungen und Rechnungen für vorgebliche App-Store-Einkäufe. Nutzer, die auf diesen Trick hereingefallen sind, sollten umgehend die Zugangsdaten für ihr Apple-Konto ändern. Sonst sei zum Beispiel auch eine Erpressung über die Fernsperrungsfunktion der Geräte möglich. Die Polizei rät zudem, Apples Zwei-Faktor-Schutz zur Absicherung des Benutzer-Accounts zu aktivieren. Bereits im vergangenen Oktober waren ähnliche sogenannte Phishing-E-Mails im Umlauf.
Die US-Regierung will vertrauenswürdige KI fördern.
US-Behörden sollen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz die Privatsphäre und die Bürgerrechte schützen, heißt es in den neuen Prinzipien, die das Office of Science and Technology Policy diese Woche vorstellte. Demnach setzt die US-Regierung nun auch auf vertrauenswürdige künstliche Intelligenz nach dem Vorbild Europas. Das Weiße Haus ruft alle US-Behörden auf, in KI-Regulierungsansätzen die Privatsphäre zu schützen, sowie Rechte und Freiheiten der Bürger und amerikanische Werte zu fördern. Behörden sollen prüfen, ob die Ergebnisse und Entscheidungen eines KI-Systems Betroffene unrechtmäßig diskriminieren könnte. Auch sei der Einsatz der Technik kenntlich zu machen.
Die ersten Suchmaschinenplätze für Android sind versteigert.
Ab dem 1. März 2020 gibt es innerhalb der EU eine Neuerung bei der Einrichtung eines Android-Smartphones oder Tablets. Google will die Forderung der EU-Kommission umsetzen und wird Nutzern künftig bis zu 3 Alternativen zur Google-Suche anbieten. Dazu hat das IT-Unternehmen für die entsprechenden Plätze eine Auktion durchgeführt. Auf der Webseite zu der Aktion Choice Screen hat der US-Konzern die Ergebnisse der ersten Auktionsrunde bekannt gegeben. Demnach haben in Deutschland DuckDuckGo, GMX und Info.com die höchsten Gebote abgegeben.
Facebook muss Deutsch können.
Der US-Konzern kann sich nicht mehr darauf berufen, Gerichtsbeschlüsse in deutscher Sprache nicht zu verstehen. Das hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht entschieden. Im betreffenden Fall hatte ein Facebook-Nutzer in Deutschland eine einstweilige Verfügung gegen das soziale Netzwerk erwirkt. Facebooks Europazentrale in Irland bestand auf eine englische Übersetzung. Die Begründung? In deutscher Sprache verstehe man den Inhalt nicht. Dies ließ das Oberlandesgericht nicht gelten. Facebook stelle in Deutschland seine Plattform in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Nutzungsbedingungen seien ebenfalls in deutscher Sprache verfügbar.
Eine dauerhafte Internetabschaltung ist unzulässig.
Seit Anfang August 2019 haben die meisten Menschen in der Region Kaschmir in Indien aufgrund einer behördlichen Dauersperre kein Internet mehr. Zu diesem Vorgehen hat sich diese Woche der oberste Gerichtshof in Neu-Delhi geäußert. Demnach verletzt eine unbefristete Sperre Indiens Telekommunikationsregeln. Das Gericht wies die Behörden an, binnen einer Woche alle Einschränkungen in Kaschmir zu überprüfen. Die Freiheit, das Internet nutzen zu können, sei ein Grundrecht, hieß es in der Begründung.
Facebook will manipulierte Videos wie Deepfakes verbieten.
Der US-Konzern will künftig Videos aus seinem sozialen Netzwerk entfernen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert worden sind. In diesen sogenannten Deepfakes werden etwa Gesichter ausgetauscht und Menschen Worte in den Mund gelegt, die sie nicht gesagt haben. Das IT-Unternehmen erklärte, dass Parodien oder Satire von der Neuregelung ausgenommen seien.
Sternzeit 11. Januar. Ein Überraschungskomet am Tage. Anfang 1910 warteten die Himmelsbeobachter auf einen berühmten kosmischen Wanderer, den Kometen Halley, dessen gut sichtbare Wiederkehr für den Spätwinter und das Frühjahr vorausgesagt war. Zwar war Halley in großen Teleskopen bereits Monate zuvor wiedergefunden worden, doch blieb er aufgrund seiner noch zu großen Entfernung zur Sonne für das bloße Auge vorerst unsichtbar. Mitten in diese Erwartungsstimmung platzte die Nachricht von der Entdeckung eines anderen Kometen, den Minenarbeiter im südlichen Afrika heute vor 110 Jahren vor Sonnenaufgang am Morgenhimmel gesehen hatten. Es dauerte allerdings einige Tage, bis die Kunde davon auch bei den Berufsastronomen ankam und sich dann wie ein Lauffeuer verbreitete. Der große Januarkomet war so hell, dass er neben der Sonne am Tageshimmel zu erkennen war. Am 17. Januar zog er in weniger als 20 Millionen Kilometern Abstand an der Sonne vorbei und wechselte dabei an den Abendhimmel, wo er in den folgenden Tagen zu einer eindrucksvollen Erscheinung wurde. Zugleich führte ihn seine Bahn allmählich an den Nordhimmel. Nur 5 Tage später meldete ein Beobachter in Schweden eine Schweiflänge von 25 Grad. Und Ende Januar erstreckte sich der Schweif aufgrund der sich stetig verändernden Perspektive fast über den halben Himmel. Mitte Februar war der große Januarkomet von 1910 für das bloße Auge schon wieder verblasst. Etwa zur gleichen Zeit wurde dann endlich der Komet Halley auch ohne optische Hilfsmittel sichtbar.
Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.